Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute steht unsere traditionelle Jahresendepisode an. Der Blick nach vorn auf die Themen, die Fabriken 2026 prägen werden. Und traditionell ist ein gutes Stichwort. Inzwischen haben wir über 100 Episoden veröffentlicht, also deutlich mehr, als wir ursprünglich gedacht hätten. Deshalb nehmen wir uns heute mal die Zeit für einen kurzen Rückblick. Wir klären die Frage, welche unserer vergangenen Thesen sich bewahrheitet haben und wo wir daneben lagen. Anschließend wagen wir den traditionellen Ausblick auf das kommende Jahr und stellen 4 neue Thesen vor, von denen wir überzeugt sind, dass sie 2026 entscheidend für unsere Fabriken sein werden. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen. Factory 21. Der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspiration, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann.
Hallo Lukas.
Hi Tobias.
Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich hoffe, Lukas, es geht dir gut. Bevor wir einsteigen in gewohnter Manier, was ist dein Fabrikmoment der Woche?
Ja, ich bin leicht erkältet, aber ich glaube, es geht mittlerweile von der Stimme. Mein Fabrikmoment, den habe ich bei einer Werksführung erlebt in unserem Factory Experience Day. Da hat IPCO vorgestellt, wie sie ihre Fabrik papierlos gemacht haben. Aber man kann sich so vorstellen, haben wir eine Werktour gemacht, die IPCO-Führungskräfte haben vorgestellt, wie sie heute ihre Prozesse umgebaut haben, wie die alte Situation war. Und vieles geht da natürlich um die Buchungen der Mitarbeiterzeiten, Auftragsfortschritt und so weiter. Und dann kam von mehreren anderen Führungskräften, also aus anderen Unternehmen, die Frage auf, naja, wie habt ihr das denn mit dem Betriebsrat gemacht? Wie überzeugt ihr einen Betriebsrat, dass jetzt jeder Mitarbeiter transparent macht, wo er daran arbeitet und so weiter. Und irgendwie habe ich dann festgestellt, das ist eine Frage, die viele beschäftigt. Das Interessante war, alle, die das machen, sagen, das war überhaupt kein Problem, weil wenn du das sachlich darlegst im Betriebsrat, wenn du sagst, hey, es geht darum, Transparenz zu schaffen, es geht darum, das ERP-System aktueller zu halten, es geht darum, Verluste, Verschwendungen und so weiter klar zu machen, Probleme für den Mitarbeiter zu lösen, also so eine unterstützende Führungsphilosophie an den Tag legst, dann wirst du immer den Betriebsrat überzeugen. Und das haben alle bestätigt. Das fand ich ein spannender Moment, weil irgendwie habe ich das Gefühl, viele, die noch nicht viel auf digitale Tools setzen und auch noch nicht sehr kurzzyklisch messen, wer welchen Arbeitsfortschritt hat, die stellen sich oft die Frage, ob sie in so einem Kontext überhaupt ihren Betriebsrat überzeugen können.
Die würde ich mir intuitiv auch erstmal stellen, offen gesagt.
Ja, spannend. Ja,
also interessante Erfahrung, ja.
Was hast du erlebt?
Also ich war ja in der vergangenen Woche im Urlaub, das heißt, ich habe keine Fabrik in der letzten Woche von innen gesehen. Aber wir sind ja jetzt so Mitte der Folgewoche, also ich bin jetzt seit 2-3 Tagen wieder da und habe jetzt diese Woche interessante Telefonate geführt. Und mir ist einfach aufgefallen, wie krass die Spannbreite im Moment ist. Also ich habe diese Woche sowohl ein Telefonat gehabt, wo mir ein Werksleiter gesagt hat, er hat ein neues Budget bekommen, er weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, er will das ganze Werk umstrukturieren, Erweiterungshallen machen und so weiter, also riesen Expansionsvorhaben. Und 20 Minuten später hatte ich einen technischen Geschäftsführer am Apparat, der erzählt mir, ja, das eine Werk wird geschlossen, wir entlassen 5% der Belegschaft, da wird ein Werk mit 300 Mitarbeitern einfach aufgelöst, das gibt es nicht mehr, man ist in Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan etc. Und das in einer Spannbreite von einer halben Stunde, diese beiden Gespräche, hat mir einfach verdeutlicht, wie krass die Zeiten im Moment sind und wie stark auch die deutsche Industrie sich transformiert. Ich glaube, wir sprechen gleich auch nochmal drüber, Lukas, in unserem eigentlichen Thema. Aber ich fand, stärker als in der Vergangenheit, also diese beiden Extrempole unter einen Hut zu kriegen, das fand ich irgendwie eine gedankliche Schere, die habe ich so in den vergangenen Zeiten, ehrlich gesagt, nicht erlebt. Das fand ich ziemlich beeindruckend.
Ja, krass. Das heißt, die waren aber auch aus unterschiedlichen Branchen, nehme ich an, oder?
Unterschiedliche Branchen, genau, ja. Unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen. Ich kann das gerne gleich nochmal, ich glaube, wir sprechen da heute noch drüber, bin mir ziemlich sicher.
Ja, wir haben uns ja für heute eine bisschen besondere Episode überlegt, weil wir jetzt ja deutlich über 100 Episoden schon sind, was wir, glaube ich, uns so nie zugetraut hätten am Anfang. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen auch mal ein bisschen kritisch sein und mal schauen, was haben wir denn in den 101. Episoden für Thesen aufgestellt? Welche davon haben denn heute noch Bestand? Und was ist denn unser Ausblick oder unsere These für 2026, also für das neue Jahr, das ja mit großen Schritten auf uns zukommt? Wir haben gesagt, Tobias, wir schauen erstmal in ein paar Episoden rein. Du hast dir da ein paar notiert und die wollten wir jetzt gerade mal diskutieren. Die erste war CO2 in der Lieferkette. Was ist denn dazu dein Eindruck mittlerweile?
Ja, also erstmal vielleicht, um das einzusortieren. Ja, ich habe ein bisschen in die Vergangenheit geguckt, aber ich habe nicht zur Folge 1 zurückgespult, sondern ich habe so die, sagen wir mal, 10, 20 Folgen, die letzten 10, 20 Folgen mal angeguckt. Also im Grunde das, was wir so in der jüngeren Vergangenheit hier gemacht haben. Und da drin verbergen sich ja immer Hauptaussagen in den jeweiligen Folgen, Episoden. Und unsere Idee war ja zu prüfen, haben die sich erfüllt oder ist das Gegenteil eingetreten? Also wie gut war unsere Prediction? Und die erste war, wie du sagst, CO2 in der Lieferkette, Folge 96. Und was mir dabei auffällt ist, ich sage es mal etwas spitz, das Thema ist total tot. Also heute in eine Firma zu gehen, in eine Fabrik zu gehen, in die Produktion mit Entscheidern zu sprechen und über das Thema Nachhaltigkeit, über Dekarbonisierung zu sprechen, das Ding ist weitestgehend durch. Also vor ungefähr einem Jahr war das noch ein Riesenthema. Heute spricht da tatsächlich annähernd keiner mehr von. Und was auch interessant ist, das war sicherlich vor einem Jahr auch noch regulatorisch getrieben. Aber da hat sich die Wirklichkeit total verändert. Auch die Regulatorik ist entsprechend inzwischen zurückgedreht worden. Also wenn ich mal ein paar Stichwörter hier angeben darf, das ist zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der CSRD. Da ist das Neueste, was ich gehört habe, dass in der Vergangenheit 50.000 Unternehmen davon in Deutschland betroffen waren. Und die neueste Zahl sagt, es sind nur noch 950 Unternehmen betroffen. Das ist ein Rückgang von 93%. Den die Regulatorik einfach so gemacht hat. Ich sag mal heimlich, still und leise, steht ja nicht in der Tageszeitung. Auch andere Anforderungen, die es in der Vergangenheit gab, werden zurückgedreht. Das läuft unter diesem Stichwort Bürokratieabbau. Und ich glaube, das ist ja erstmal etwas, was viele auch positiv finden. Der kleine Nebeneffekt ist, dass dieses Thema Nachhaltigkeit aus meiner Perspektive komplett unter die Räder geraten ist.
Ja, ist auch mein Eindruck. Und ich finde es sogar schwierig, CO2 allgemein anzusprechen, weil du ja manchmal dann einen Kommentar riskierst wie, ja, wir haben gerade eh keine Aufträge, das heißt, wir sparen auch jede Menge CO2. Ja. Und da kommt ja auch so ein bisschen dann der Zynismus. Ja.
Oh Gott, ja. Ja, ja, spannend. Gut, also ich glaube, da waren wir damals ein bisschen optimistischer. Das Ding ist, glaube ich, im Moment schwierig.
Naja, war ja auch der Regulatorik, wie du gesagt hast, geschuldet, weil wir uns ja auch ein paar Anfragen da erreicht haben, wie sollen wir denn mit den ganzen CO2-Reporting-Vorschriften umgehen. Das nächste, was wir uns vorgenommen haben, war New Production, also wie kann ich meine Fabrik attraktiv machen. Damals stark geprägt durch den, wie es so schön hieß, Arbeitnehmermarkt, dass du als Arbeitnehmer dir aussuchen kannst, wo du arbeiten kannst. Ich glaube, das hat sich schon extrem verändert die letzten Monate.
Ja, ist meine Wahrnehmung auch. Folge 101, New Production. Damals war ja die Idee zu fragen, diese Prinzipien, die wir aus dem New Work kennen, also aus dem Office-Bereich vorwiegend, kann man die auch übertragen auf die Welt der Produktion? Und ich sag mal, etwas verknappt, so eine Art mitarbeiterzentrierte Produktionsorganisation etablieren. Und auch da, ich sag's mal etwas überspitzt, ist mein Eindruck, wir sind ja in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten. Mein Eindruck ist tatsächlich der, man muss sich eigentlich gar nicht mehr so sehr ums Wohlbefinden der Mitarbeiter kümmern. Die haben ja eben eh keine Alternative im Moment. Also ich nehme wahr, dass Industriejobs sind ja nicht mehr verfügbar oder werden sogar abgebaut. Das heißt, die Alternativen, diese freie Auswahl, die wir noch vor einiger Zeit hatten, die sehe ich nicht mehr. Deshalb sehe ich auch hier, dass das Thema ein gutes Stück zurückgegangen ist. Weiß nicht, vielleicht wie dein Eindruck ist dazu, Lukas.
Ja, ist auch. Wir hatten ein gutes Thema, was dazu passt. Wir hatten uns überlegt, gerade von Fact Experience Day, wir haben eigentlich immer ein Führungsthema. Und das hat dieses Mal wieder die Yvonne Bucher gemacht, die ja auch schon ein paar Mal bei uns im Podcast war. Ja. Und dann hatten wir davor gesprochen, was interessiert eigentlich gerade so die Führungskräfte bei uns? Und dann habe ich gesagt, naja, mit Einstellungen und so brauchst keinem kommen. Dann war ihr Vorschlag, ja, dann lass uns doch mal über Gift im Team sprechen, also schwierige Teammitglieder, wie du vielleicht mit solchen umgehen solltest und die loswerden solltest, also eher mal den Fokus auf das Ausstellen legen. Und das war extrem, was da für eine Stille im Raum war, als sie den Vortrag gehalten hat, weil dann haben ein paar Beispiele genannt, natürlich immer anonym und halt, wie es halt in so einer Gruppe dann eben abläuft oder man sich vielleicht vorstellen kann. Aber es war schon ein Thema, was man gespürt hat, was jeden sehr, sehr stark beschäftigt. Und es geht, wie du gesagt hast, eigentlich nicht mehr darum, Leute hier gerade einzustellen, in den meisten Branchen. Aber wir kommen ja gleich drauf, was so unsere Thesen sind. Und es gibt ja sicher die ein oder andere, die von den staatlichen Programmen profitiert, die ja durchaus auch in der Wachstumsphase sich dann befinden.
Ja. Ich mache mal weiter mit der nächsten. Ich habe mir angehört, die Folge 98, 6 Tipps für mehr Effizienz. Und hier ist meine Wahrnehmung, das ist das Thema der Zeit. Ne? Also Effizienz, Herstellkostenoptimierung, Operational Excellence, verschiedene andere Namen, die ja noch kursieren. Das sind die großen Themen der Zeit. Alle behalten ihr Geld zusammen. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es halt einfach das Thema, die Effizienz zu steigern, die Kosten zu senken. Gleichzeitig fällt mir auf, Expansion findet kaum mehr statt. Es gibt einige wenige Ausnahmen, über die wir vielleicht gleich noch sprechen können. Aber alle versuchen, die Schäfchen beisammen zu halten und wirklich ja, Effizienzinitiativen durchzuhauen, um Geld zu sparen, Herstellkosten zu senken. Das ist das große Thema der Zeit. Daher passt die Episode, da finde ich eigentlich immer noch total super. Wir hätten da ja so 6 Bereiche, 6 große Stellhebel identifiziert, an die man rangehen kann. Ich glaube, das passt immer noch total super in die Zeit. Das ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger geworden, als wir es damals schon gesagt hatten.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne so viele Firmen, die gerade eine Restrukturierung durchmachen und ich glaube, in dem Zug ist sogar das Wichtigste, was kannst du denn mit Vertretbaren im Invest machen? Und da sind wir eben dann stark an Operational Excellence, an klassischen Lean-Themen. Ich glaube übrigens, das ist vielleicht ein kleiner Widerspruch zu New Production oder vielleicht sogar ein Punkt, der für zumindest ein Stück weit von den Thesen, was wir in New Production aufgestellt haben, drinsteckt oder das bestärkt. Nämlich das Thema, was für eine Art von Führung brauchst du denn in der aktuellen Zeit? Weil die Erkenntnis ja schon ganz klar ist, wenn du eine Restrukturierung gewinnen willst und wirklich einen Shift hin zu mehr Effizienz, zu kürzeren Durchlaufzeiten, zu nachhaltigen Verbesserungseffekten kommen willst, brauchst du eben das passende Mindset und das fängt bei den Führungskräften an. Darum glaube ich, wird eine ich habe eine Weile darüber nachgedacht, wie ich das nenne. Dann war ich so beim Thema, ja, unterstützende Führung. Irgendwie so kann man es vielleicht bezeichnen. Also so ein unterstützendes Führungsmindset, was auf die Lean-Prinzipien ausgerichtet ist und darum geht, dass du die Organisation befähigst, an Effizienzsteigerungen zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, definitiv was extrem wichtig ist. Also speziell ein Hebel, um auf die 6 Tipps von mehr Effizienz zu gehen oder Bezug zu nehmen, der mit Bordmitteln umsetzbar ist, nur indem du dein Führungsverhalten, deine Organisation richtig ausrichtest und du jetzt eben nicht massive Investitionen dann tätigen musst.
Mhm. Ja, spannender Gedanke. Gefällt mir gut. Ja. Okay, dann noch ein weiteres, bevor wir dann vielleicht auch mal nach vorne gucken, wie es weitergehen könnte. Ich habe mir nochmal angesehen die Folge 88, die hieß Fabriken in der VUCA-Welt. Und das fand ich auch extrem interessant, VUCA als die Beschreibung von einer volatilen, unsicheren, komplexen und völlig wechselhaften Welt, also eigentlich genau die Welt, in der wir ja sind. Ne? Du weißt nicht, wenn du heute Abend ins Bett gehst und morgen früh wieder aufwachst, was für neue Nachrichten aus der Politik kommen, keine Ahnung, ob morgen die Zölle dann doppelt so hoch sind wie heute, ob wieder ein Markt geschlossen wird oder eine Handelsbarriere sinkt oder steigt. Also es ist ja völlig unberechenbar geworden, völlig verrückt im Grunde. Das heißt, die VUCA-Welt, die erleben wir ja jeden Tag. Und in der Folge hatten wir ja dann aber auch Antworten gegeben, wie kann ich eigentlich auf diese VUCA-Welt reagieren? Was wären eigentlich Strategien, damit umzugehen? Und das finde ich total interessant, Lukas. Meine Beobachtung ist, wenn ich mit den betrieblichen Praktikern spreche, das Wort höre ich da nie. Also niemand hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie ist denn die VUCA-Welt und wie kann ich vor allen Dingen damit umgehen? Das fällt mir schon auf, dass dieses Schlagwort eigentlich gar nicht so richtig populär geworden ist, obwohl wir mitten in der VUCA-Welt sind. Das heißt, da wäre eigentlich die Empfehlung, nochmal Folge 88 hören. Da sind ja auch Lösungsansätze drin enthalten. Hast du das auch so im Gefühl oder nimmst du das anders wahr?
Ja, vielleicht kurze Anmerkung zu dem, was du jetzt mit Folge 88 und vorher mit Folge 101 gesagt hast. Das waren ja unsere Reloaded-Folgen, das heißt die ursprünglichen gerade New Work meets Product Zone. Das war ja Folge 11 und die VUCA-Episode, die war, wenn ich das angucke, die war Folge 32, also durchaus schon eine ganze Zeit her. Ich stimme dir zu, ich glaube,
ne?
ich stimme dir zu, VUCA ist schon das Thema der Stunde. Ich glaube, dass viele, oder so nehme ich es wahr, das schon unterbewusst machen, weil wir damals in der VUCA-Episode ja insbesondere darüber gesprochen haben, dass es die Known Knowns gibt, also die bekannten Themen, die auch passieren, auf die ich mich gut einstellen kann. Dann gibt es die Unknown Knowns, die ich nicht weiß, wann sie eintreten, aber dass sie eintreten. Und dann gab es da den spannendsten Teil, die Unknowns, also von denen ich nicht weiß, dass sie eintreten und ich gar nicht weiß, dass sie überhaupt existieren. Und was da so die letzten Monate, finde ich, schon gezeigt haben, dass einige von den Unknown Unknowns jetzt Unknown Knowns sind. Also sprich, ich weiß jetzt, dass es irgendwo auf der Welt interessante Politiker gibt, die von heute auf morgen 50% Zölle auf bestimmte Produkte aufsetzen, dadurch die ganze Weltwirtschaft in Aufruhr bringen. Ich weiß jetzt, dass Kriege ausbrechen können, die durchaus auch extrem Einfluss dann auf Lieferketten und so weiter haben können. Also ich glaube, wir sind da schon ein bisschen resilienter geworden an der einen oder anderen Stelle oder wissen zumindest, auf was wir uns einstellen müssen. Insofern finde ich, würde ich dir zustimmen, die ganze VUCA-Thematik ist aktueller denn je, wenn auch das Wort nicht so ganz jetzt populär geworden ist.
Ich finde einen Punkt, Lukas, den du machst mit der, sozusagen die Unknown Unknowns werden jetzt zu Unknown Knowns. Der Punkt ist extrem gut, finde ich, den du da gerade machst. Vielleicht nur als Hinweis, ich schätze, wenn du damit dann unterwegs bist zu den betrieblichen Praktikern, die Wörter werden sie dann garantiert nicht gehört haben, wenn sie nicht über VUCA Bescheid wissen.
Das ist richtig, ja. Aber man kann es ja
aber
immer erklären.
Das nur am Rande.
Genau. Ja, cool.
Okay, dann genau, lass uns doch mal in die Zukunft gucken. Oder jetzt haben wir so ein bisschen zurückgeschaut, reflektiert, was wir für Eindrücke damals hatten. Vielleicht wagen wir mal die Perspektive nach vorne. Ende 25, Ausblick nach 26. Was kommt dir denn da in den Blick, Lukas?
Ich habe drei Thesen. Ich bin gespannt, welche du hast. Das erste, was ich habe, ist, wir müssen uns auf eine abflachende und künstliche Konjunktursituation einstellen. Wir stellen ja fest, in den Branchen, wo es gut läuft, die sind meistens abhängig von irgendwelchen staatlichen Boosterprogrammen, sei das jetzt zum Beispiel die Rüstung, mal als ein Beispiel. Und der Clemens Füst vom IFO-Institut hat neulich das ganz interessant analysiert. Der hat gesagt, wenn man mal anschaut, sind die Entlassungen auch im industriellen Sektor jetzt nicht übermäßig hoch aktuell. Aber das Besorgniserregende ist eigentlich, dass die ganzen Neueinstellungen eher im öffentlichen oder staatlich getriebenen Sektor passieren. Das heißt, als Gesamtbild war so sein Fazit, das ist eine Stagnation. Wir sind aktuell auf dem Niveau von 2019. Die privaten Investitionen sind auf dem Niveau von 2015, also sprich vor 10 Jahren. Das finde ich total krass, wenn man sich das vor Augen führt. Und der Staatskonsum steigt und das ist natürlich gefährlich. Und ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen. Wenngleich es ein paar Branchen gibt, wo gut laufen, da kann man sicher auch von profitieren als Unternehmen. Aber ich glaube, man muss sich auch darauf einstellen, dass es ja nicht auf Dauer ist und dass es im Endeffekt ein künstliches Incentive ist, das den Konjunkturboom da auslöst. Wir hatten ja mal den Begriff Stapelkrise aufgegriffen bei unserem Podcast. Und ich finde, für die Situation in den Fabriken, finde ich es irgendwie, sind das Stapelhemmschuhe, wenn man so möchte, aktuell. Also wir haben irgendwie Kriege, wir haben viel Bürokratie, wir haben eine schwache Konjunktursituation, wir haben das Hin und Her bei Verbrennungsmotor, bei Wärmepumpen, wir haben hohe Energiekosten und das sind, glaube ich, alles Themen. Selbst wenn die Regierung irgendwas tut, die nächste Zeit, wir kriegen das nicht schnell gelöst und darauf müssen wir uns einstellen. Und das hat leider keine, in Summe, glaube ich, gute Aussichten für unseren Industriestandort.
Extrem interessant. Ich habe ja auch ein bisschen überlegt und ich kannte jetzt deine Thesen nicht, du kennst meine nicht. Es war aber eigentlich, finde ich, nicht überraschend, dass ich eine etwas ähnliche formuliert habe. Du hattest ja gesagt, wir müssen uns auf flaches Wachstum einstellen, falls überhaupt Wachstum, weil wir sind ja seit 3 Jahren in der Rezession. Ich habe hier aufgeschrieben, staatsabhängige Branchen boomen, der Rest liegt brach. Also das ist, glaube ich, genau das Gleiche,
ja,
wie du
ganz gut, ja,
gerade gesagt hast. Also sowas wie Defense, also Rüstung, die jubilieren natürlich. Vielleicht auch Firmen, die irgendwie indirekt an der Infrastruktur hängen. Weiß ich nicht, wenn du jetzt große Straßenmaschinen baust, Teermaschinen baust oder wenn du irgendwie im Maschinenanlagenbau bist, der dann an der Infrastruktur dranhängt, dann haben die auch mal eine gute Zeit. Also wir kennen durchaus Firmen, die so eine gute Zeit haben, dass sie jetzt auch im großen Stile investieren. Aber in der Breite der Industrie gibt es eben kein Vorankommen, sondern es gibt da so ein Hin- und Her-Wabern. Bei Einzelnen wird es ein bisschen besser, höre ich. Bei vielen wird es auch immer noch schlechter. Wir kennen viele, die im großen Stile auch verlagern. Also ich glaube, deine These ist total richtig und ist es genau auch das, was ich gerade beobachte.
Spannend. Ja, meine zweite These ist, die habe ich schon so ein bisschen angekündigt. Ich glaube, gerade im Kontext von OPEX und von der Rezession, also von der schwierigen konjunkturellen Lage, da wird diese, wie ich es vorhin bezeichnet habe, unterstützende Führung immer wichtiger. Nur wer ernsthaft versucht, eine Organisation zu entwickeln, wer da ein Lean-Mindset an den Tag legt, wer versucht, Mitarbeiter zu befähigen, der wird eben da auch seine Erfolge erzielen und überhaupt wahrscheinlich eine Chance haben, da noch einigermaßen mit einem blauen Auge durch die Zeit zu kommen. Das war auch übrigens der Konsens eigentlich beim Factory Experience Day, wo alle gesagt haben, ja, Technik und so weiter bringt uns eigentlich wenig, wenn wir langfristig eine Fabrik verbessern wollen, dann müssen wir das Führungsthema ernst nehmen und unseren Mitarbeitern glaubhaft machen, dass wir uns für Probleme interessieren und mit Kennzahlen arbeiten und so weiter. Und ich finde, ein Punkt macht das auch extrem deutlich. Es gibt einige Studien mittlerweile, die Private Equity Firmen vergleichen, also große Kapitalfonds, die dann Unternehmen aufkaufen. Die erzeugen nämlich deutlich höhere Effizienzsteigerungen als andere Unternehmen. Und jetzt könnte man meinen, ja, okay, die kaufen halt ein Unternehmen, dann quetschen die das aus und so weiter. Nee, ich kenne mittlerweile echt viele Private Equity Firmen, die haben OPEX-Teams oder Value Creation Teams, also Teams, die sich wirklich mit Organisationen beschäftigen und auch die Mitarbeiter dann entwickeln. Und die kaufen eben oft Unternehmen, wo es nicht so gut geht oder einige davon. Und da finde ich, sieht man auch, dass gerade wenn die Zeiten schwierig sind, ist OPEX eben das wichtige Thema. Und ich arbeite mit Scaible da auch mit ein paar zusammen. Also die haben einfach den riesen Vorteil erkannt. Und ich glaube, da können sich viele andere Unternehmen auch ein Stück von abgucken, dass eben das Lean-Mindset und die Führung entsprechend wichtig sind.
Ja, spannend. Also in die Richtung habe ich keine These mitgebracht, aber ich glaube, dass du recht hast. Und vor allen Dingen ist es, finde ich, auch naheliegend, wenn du überlegst, wenn wir in der VUCA-Welt sind, wenn sich also alle Nase lang alles Mögliche ändern kann, dann ist ja nicht der Erfolgsfaktor die Technik, sondern dann sind natürlich die Menschen, die die Technik bedienen, der Erfolgsfaktor. Die müssen sich ja alle Nase lang auf was ganz anderes einstellen. Neue Produkte, neue Märkte, neue Stückzahlen, vielleicht neue Schichtmodelle, ich weiß nicht was. Und natürlich ist dann der Erfolgsfaktor der Mensch da drin. Also insofern finde ich den Gedanken fast naheliegend. Aber ich glaube auch, dass du recht hast, die Produktionsunternehmen sind ja häufig, naja, klassisch konservativ, zurückhaltend, sich vielleicht ein bisschen altbacken sogar manchmal, ohne dass ich das jetzt übermäßig böse meine. Aber da tut man sich mit so agilen Ansätzen manches Mal vielleicht noch ein bisschen schwer, ne? Also insofern, glaube ich, hast du da durchaus recht, sich auf das Thema Führung zu besinnen.
Ja. Ja, cool. Und dann eine dritte These. Bin dann gespannt, was du noch so hast. Die geht natürlich um KI. Und zwar, ich würde sagen, in den nächsten Monaten entscheidet sich, ob KI für ein Unternehmen, auch in der Produktion, ob das zum Risiko wird oder zum Wettbewerbsvorteil. Und mit Risiko meine ich an der Stelle gar nicht, dass andere das nutzen und effizienter sind, sondern ein extremes Risiko, was die letzte Zeit entsteht, hat jetzt eine Bitkom-Studie, schon ein Versprecher drin, ist schon spät, eine Bitkom-Studie deutlich gemacht. Und zwar, die sehen eine riesige Gefahr in der sogenannten Schatten-KI. Die haben festgestellt, nur knapp ein Viertel der Unternehmen stellt heute den Mitarbeitern KI-Programme zur Verfügung, was zur Folge hat, dass in vielen Unternehmen die Leute einfach private KI-Tools benutzen. Und das hat ein immenses Risiko, was Datenschutz angeht, was irgendwelche Verletzungen von Geheimhaltungsvereinbarungen und so weiter betrifft. Also sprich, da kannst du in Teufelsküche kommen, wenn du da nicht entsprechend tätig wirst, im nächsten Monat entscheidet, wie du im Unternehmen mit KI umgehst. Und das andere Thema, drüber habe ich gesagt, Wettbewerbsvorteil. Wir hatten ja mal die Folge mit was Fabriken von Apple und Google lernen können, so im Hinblick auf Digitalisierung und UX. Und ich finde auch, im aktuellen Kontext können wir uns da wieder eine Scheibe von den großen Internetkonzernen abschneiden. Man sieht nämlich, dass KI definitiv einen Vorteil hat in vielen Fällen, was zum Beispiel Bildverarbeitung angeht, was Sprachmodelle angeht, also E-Mails schreiben und so weiter. Und gerade eine optische Kontrolle von irgendwas, da hat sich ja echt extrem was getan. Das heißt, es gibt einzelne Anwendungsfelder, die wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Gleichzeitig finde ich, an Apple kann man festmachen, wie schwer man sich eigentlich tut oder wie schwer sich Apple eigentlich tut, KI-Funktionen in ihre iPhones und Geräte reinzubringen, dass es einfach nicht so einfach ist, das wirklich solide und fundiert zu machen.
Sehr spannend, ja. Also in die Richtung habe ich auch keine These, finde aber deine Beobachtung nachvollziehbar. Ich musste auch an einige Diskussionen führen, die wir einfach bei uns in der Firma geführt haben, weil tatsächlich auch wir die Situation haben, dass Mitarbeiter dann sagen, ja, ich hab einfach jetzt privaten ChatGPT Pro-Account, und wir dann genau auch die Diskussion haben, ja, aber bitte niemals unsere Firmendaten da rein tun oder Kundendaten oder sowas. Die liegen dann direkt halt in Palo Alto auf irgendeinem Server rum, und das ist natürlich kein bisschen DSGVO und auch kein bisschen DNA konform. Also insofern ist das, ja, glaube ich, eine total spannende, total wichtige Sache, die du da gerade sagst.
Ja, da vielleicht noch zwei Zahlen dazu. Also in der Bitkom-Studie kam raus, nur ein Viertel hat setzt überhaupt KI-Tools ein. Ein weiteres, weitere 17% überlegen, das demnächst einzuführen. Da siehst du mal, wie viele da das einfach überhaupt nicht auf dem Zettel haben heute.
Wahnsinn. Okay.
Und in der Umfrage kam raus, dass 4 von 10 Unternehmen zumindest davon ausgehen, dass private KI-Tools zum Einsatz kommen. Also die Hälfte gibt es im Prinzip schon zu, dass es passiert.
Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich kann vielleicht nur noch eins ergänzen. Ich in den Gesprächen, die ich immer so habe mit den Entscheiderinnen und den Entscheidern, ich nehme inzwischen einen zunehmenden Frust oder so eine Art Wartestellung, aber auch schon fast so eine Art Resignation wahr. Ich weiß nicht, wie du das immer so hörst, aber man hat ja jetzt viel gehört von der Politik, was Anforderungen oder was sozusagen Ankündigungen angeht. Also ganz viel Bürokratieabbau, es wird ein Industriestrompreis kommen, wir machen eine Wirtschaftswende, es gibt den Herbst der Reformen, also große Themen, über die da ja angekündigt werden. Vom Ergebnis passiert aber nichts. Das heißt, und diesen Widerspruch aufzulösen, das fällt, habe ich so den Eindruck, immer schwerer. Und da entsteht so eine Art Frustsituation, so eine Art Abstumpfungseffekt, dass ja immer viel gesagt wird, aber irgendwie kommt so richtig in der Fläche nichts an. Und das in der Konsequenz führt aus meiner Wahrnehmung dazu, dass viele Firmen auch ein Stück weit resigniert sind und auch tatsächlich im großen Stile schlicht gehen. Also wir haben ganz viele Kunden, die im Moment Richtung Osteuropa gehen, Polen, Tschechien und so weiter. Auch durchaus etliche, die nach Amerika gehen. Also Made in America, da brauche ich keine Zölle zahlen. Und dadurch auch dann natürlich Industrie abgebaut wird. Die Investitionen sind die nächsten Jahrzehnte weg. Also wenn das Werk erst in Tschechien steht, dann ist auch die Investition in Tschechien.
Absolut.
Das heißt, da hungert so ein bisschen der Industriestandort Deutschland aus. Und das führt dann natürlich in der weiteren Folge dazu, dass auch Industriearbeitsplätze abgebaut werden. Und vielleicht dort im Detail nochmal eine Beobachtung, die ich interessant finde. Ich kenne ganz viele Firmen, die jetzt auch im Moment Kurzarbeit haben. Und ich habe noch so eine kleine These da drin. Ich habe für mich festgestellt, Kurzarbeit wird heute als Management-Tool verwendet. Früher war das ja fast so ein bisschen so eine Art beschämende Situation. Da hat man gesagt, oh Gott, wir müssen Kurzarbeit machen. Aber heute wird es gezielt genutzt. Ich habe nicht so viel zu tun, melde ich halt Kurzarbeit an. Das ist für mich eher ein Management-Tool geworden und nicht mehr so ein Stigma wie früher. Das ist aber nur so eine Kleinigkeit am Rande, ist mir mal aufgefallen die Tage, weil ich das jetzt bei vielen höre, die das wirklich strategisch als Instrument zwischen einsetzen. Das ist aber nur so am Rande.
Ja, finde ich auch. Da kommt, ist eher überraschend, was, ihr habt keine Kurzarbeit. So, ist ja ganz normal, dass wir mal wieder Kurzarbeit haben.
Also, ja, und ich sag mal, vor 5 Jahren, also vor Corona, Da hat man sich ja, sag mal, in Anführungsstrichen fast geschämt, wenn man in Kurzarbeit gehen musste. Und heute ist es absolut, einfach ganz normal, und ich benutze das als ganz normales Management-Tool. Ja, das so vielleicht noch als kleine Ergänzung dazu.
Okay, spannend. Dann haben wir eigentlich, ja, 4 Thesen für 26 für nächstes Jahr. Wir machen ja wieder dann unseren Rückblick. in 12 Monaten. Dann sehen wir, was davon zugetroffen ist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Tobias, heute.
Mir auch. Und vielleicht noch als Schlussbemerkung, Lukas, ich hoffe bei vielen Thesen, dass wir keinen Recht haben, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass die Stimmung wieder besser wird. Ich hoffe, dass es sozusagen endlich mal spürbar wieder bergauf geht und wir vielleicht nächstes Jahr sagen, alle Thesen waren falsch, dann würde ich mich dieses Mal wirklich freuen.
Das stimmt. Und wir haben ja gesehen, dass unsere Thesen nicht immer stimmen. Von daher ist die Chance ja zumindest,
das ja wenn man nicht unmöglich. Genau,
wenn man auf unsere Erfahrungswerte schaut, nicht unmöglich, das stimmt. Cool. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke dir.
Dir auch. Dankeschön. Tschüss zusammen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.